Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Mit Andreas Zimons. Und wir gehen heute unter Wasser. Bei uns geht es nämlich um diese Themen. Rohstoffquelle Meeresboden mit dem Forschungsschiff auf der Suche nach Methanhydrat. Und sehende Füße. Forscher haben herausgefunden, wie sich Seeigel unter Wasser orientieren. Außerdem stellen wir eine neuartige Verpackungsfolie vor und erklären, warum Biogasanlagen gefährlich, ja sogar tödlich sein könnten. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft.
Future Now. Forschung unser Leben verändert.
In unserer Reihe Future Now stellen wir Ihnen deutsche Wissenschaftler vor, die auf der Suche nach neuen Dingen oder Verfahren sind, die unser Leben in Zukunft verbessern und erleichtern könnten. Diesmal geht es um Dr. Jörg Bialas. Er ist Geophysiker am IFM Geomar, dem Leibniz-Institut für Meereswissenschaften in Kiel. Und er ist auf der Suche nach Methanhydrat. Methanhydrat wird am Meeresboden gewonnen und ist eine mögliche Energiequelle der Zukunft. Aber Bialas Vision geht über die bloße Förderung und Nutzung von Methanhydrat hinaus. Er will gleichzeitig CO2 an den Methanabbaustellen einlagern und so auch etwas fürs Klima tun. Unser Reporter Stefan Nestler hat ihn begleitet auf dem Forschungsschiff Sonne irgendwo vor der Küste Neuseelands.
Mit seinen weißen Haaren und dem Vollbart geht Jörg Bialas als Seebär durch. Und er liebt das Meer wirklich, obwohl er in Köln geboren und im Landkreis Lippe in Westfalen aufgewachsen ist. Heute lebt der 48-jährige Geophysiker im Ostseebad Heikendorf und arbeitet am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften in Kiel.
Ich segel gerne, das konnte ich dann hier auch ausleben. Selber komme ich aus dem Nordrhein-Westfalen, also fernab vom Wasser, sodass ich da jetzt eigentlich durch das Studium und die Berufswahl die private, interessante Seite, Wassernähe und Verbindung zum Wasser schön ergänzt hat.
Bialas hält die Fäden eines Projekts zusammen, das eines Tages unsere Zukunft prägen könnte. Es heißt Sugar, hat aber nichts mit Zucker zu tun, sondern steht als Abkürzung für submarine Gashydratreservoire. Die Idee ist:
Methan, Gas, das im Meeresboden in sehr weiten Bereichen als feste, eisförmige Struktur vorkommt, durch das Einleiten von CO2 zu lösen und CO2 gleichzeitig in einer festen, neuen, eisförmigen Struktur als neues CO2-Hydrat einzulagern.
Kohlendioxid verschwände so unter dem Meeresboden und dort schlummernde riesige Erdgasvorräte könnten ausgebeutet werden. Ein faszinierender Gedanke, der 30 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammengeführt hat. Wellington in Neuseeland. Das deutsche Forschungsschiff Sonne verlässt den Hafen. An Bord 21 Wissenschaftler, die unter Leitung von Jörg Bialas Methanhydrat erforschen.
Ja, das ist immer so ein bisschen Gefühl der Freude, weil man jetzt endlich loslegen kann, jetzt geht's los. Und natürlich auch immer so ein bisschen Wehmut dabei, weil man erstmal wieder für 2-3 Wochen jetzt auf sich allein gestellt ist mit dem Schiff. Aber das ist auch gerade der Reiz an der Sache, ja, dass wir rausgehen und jetzt hier mit der Sonne in Neuseeland losfahren können, um Gashydrate zu jagen, sag ich mal.
Noch sind es die Wissenschaftler, die jagen, doch die Industrie scharrt bereits mit den Hufen. Experten vermuten unter dem Meeresboden weltweit rund doppelt so viel Methanhydrat wie die noch vorhandenen Vorkommen an Öl, Erdgas und Kohle zusammen. Ein gigantisches Energiereservoir. Ideal wäre es, wenn das Gashydrat unter einer ausreichend dicken Deckschicht im Sand läge. Aber die Natur ist kein Wunschkonzert. In der Tiefsee vor Neuseeland liegt die ideale Stelle definitiv nicht, ganz im Gegenteil. Dort, wo sich die pazifische unter die australische Kontinentalplatte schiebt, gibt es zwar Methanhydratvorräte, aber auch Löcher, aus denen das Gas ins Meerwasser entweicht.
Das wollen wir verstehen, damit wir später genau bei der industriellen Nutzung solche Leckagestellen vermeiden und wirklich alles unter Kontrolle haben und nicht ungewünschte Methanaustritte erzeugen.
Das Treibhausgas Methan ist nämlich, wenn es in die Atmosphäre gelangt, ein noch viel schlimmerer Klimakiller als Kohlendioxid. Und was geschähe erst, wenn die Energiekonzerne instabile Schichten anbohrten? Kontinentalabhänge könnten abrutschen, Tsunamis entstehen. Kaum ist das Forschungsschiff Sonne auf hoher See, gerät es in einen Sturm. Die Wissenschaftler sind zum Nichtstun verdammt.
Wir sitzen jetzt hier seit über 24 Stunden im Sturmtief fest. Wir haben hier gute 30 bis 40 Knoten Wind voraus. Wir haben Seegang 5 bis 6 Meter teilweise. Da geht also absolut nichts mehr.
Der Wettergott hat ein Einsehen.
Dann gehen wir jetzt weiter mit 0,5 und ab 1000.
Endlich können die Wissenschaftler ihre Geräte einen Kilometer tief zum Meeresboden hinunterlassen, um Wasser- und Bodenproben zu ziehen und Daten darüber zu sammeln, wie der Untergrund beschaffen ist. Jörg Bialas versteckt sich nicht in seiner Schiffskammer. Immer wieder taucht der Fahrtleiter an Deck auf und ist auch dabei, als in einer Probe eine größere Menge Methan in Eisform entdeckt wird.
Manchmal sieht man hier so einen Schatten, hier kommen wieder so diese Rauchfahnen raus. Das ist jetzt das Methan, was wegdampft und unten runter fließt jetzt das Wasser runter. Deswegen, ich denke mal, das hält hier jetzt 2, 3, 4 Minuten, dann ist es weg, dann hat sich das aufgelöst. Man sieht auch, wie heftig das überall knistert und blubbert hier richtig.
Das sind die Höhepunkte einer Forschungsfahrt. Doch es gibt auch weniger glückliche Momente. Ein gut 200.000 Euro teures Kabel mit Messgeräten verfängt sich am Meeresgrund und reißt ab. Mehrere Versuche, es zu bergen, scheitern. Bialas lässt die Aktion abbrechen.
Ja, das sind immer so die kleinen, weniger schönen Momente, die man als Fahrtleiter dann hat, wenn man diese Entscheidung treffen muss. Geräte werden immer wieder verloren. Das ist zum Glück nicht der Alltag, aber es gehört einfach mit dazu im Laufe des Forscherlebens. Da wird jeder mal in die Verlegenheit kommen und ein Gerät abschreiben müssen.
Nach gut 2 Wochen an Bord der Sonne steht Jörg Bialas an Deck und zieht Bilanz.
Zum einen ist man natürlich froh, wenn es wieder geschafft ist, wenn man wieder in den Hafen kommt, dann auch wieder nach Hause kommt. Wir haben eigentlich gut einige neue Erkenntnisse über die Gashydrate gesammelt, über solche Austrittsstellen der Gashydrate, dort wo das Gas aus dem Meeresboden kommt. Also alles in allem sind wir eigentlich ganz gut zufrieden und haben, glaube ich, doch einen ganz schönen Datensatz zusammengekriegt.
Der Geophysiker kehrt wieder zu seiner Frau und seinen 3 Kindern nach Heikendorf zurück und an seinen Schreibtisch in Kiel. Rund 2 Jahre wird es dauern, bis alle Daten der Forschungsfahrt ausgewertet sind. Ein weiterer kleiner Baustein des Sugar-Projekts. Und sollte es von Erfolg gekrönt sein?
Dann haben wir, glaube ich, ein Vehikel gefunden, um unseren jetzigen Energieverbrauch noch mal einige Jahre weiter bestehen lassen zu können. Diese Geschichte, CO2 rein, CH4 raus, das kann nur eine kleine Brücke sein auf einem Weg zu einem völlig neuen Verständnis, wie wir mit unseren Energie- und Rohstoffen umgehen.
Bis dahin wird Jörg Bialas, der Mann mit dem weißen Haar und Vollbart, noch häufig zur See fahren, um weiter zu forschen.
Zweieinhalb Wochen lang waren Jörg Bialas und seine Kollegen vor der Küste Neuseelands unterwegs. Sie haben am Meeresboden nach Methanhydrat gesucht und die verschiedensten wissenschaftlichen Experimente durchgeführt. Mit dabei während der gesamten Forschungsfahrt war auch mein Kollege Stefan Nestler, den ich jetzt hier im Studio begrüße. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ja, Stefan, 15 Tage lang warst du auf dem Forschungsschiff Sonne quasi ein Teil der Crew. Wie muss man sich denn das Leben auf so einem Forschungsschiff vorstellen?
Ja, was für mich total überraschend war, das war, wie reglementiert das ist. Also es ging wirklich um 7.30 Uhr los mit dem Frühstück, dann 11.30 Uhr Mittagessen, 17.30 Uhr Abendessen, dazwischen noch 2 Kaffeepausen, die auch 100%ig eingehalten wurden. Und dazwischen spielt sich dann dieses Wissenschaftlerleben ab und das Ganze bei sehr extremen Bedingungen zum Teil. Also wir waren kaum aus dem Hafen von Wellington herausgefahren. Da erwischte uns ja schon der Sturm und das geht dann schon ziemlich heftig zu. Da kämpft man mit der Currywurst, die man gerade gegessen hat, und man versucht in den engen Gängen des Schiffes Halt zu finden. Also es waren auch für mich schon extreme Erfahrungen.
Das heißt, das Schiff ist durchaus auch seeanfällig. Wie groß ist das Schiff denn überhaupt?
Also es ist ungefähr 100 Meter lang und 14 Meter breit. Man muss sich das in etwa vorstellen wie ein Fischtrawler. Als der ist die Sonne auch gebaut worden. 1972 die erste Fahrt. Nach ein paar Jahren hat man es dann umgebaut zum Forschungsschiff. Und dann gab es zwischendrin einen zweiten Umbau. Da ist man einfach hingegangen, hat das Schiff in der Mitte durchgesägt und hat einfach noch ein Stück dazwischen gesetzt, damit es länger wird. Und heute ist es so eine Mischung zwischen einem alten Fischdampfer und auf der anderen Seite Hightech. Denn wir haben an Bord dann 18 Labore und 10 Container der Wissenschaftler können da auch geladen werden auf diesem Schiff. Und und dieses Forschungsschiff Sonne, das fährt seit jetzt schon 7 Jahren ununterbrochen auf den Weltmeeren umher. Es wird immer 7 Monate im Jahr vom Wissenschaftsministerium geschartert. Den Rest der Zeit können dann andere an Bord. Und 2004 war die Sonne das letzte Mal im Heimathafen Bremerhaven. Ansonsten, wie gesagt, immer auf hoher See. Einmal im Jahr dann irgendwo auf der Welt geht das Schiff dann auf Rede, wird general überholt. Zwischendurch wird die Besatzung ausgetauscht.
Und was kostet so eine Forschungsfahrt?
Ja, also unsere Ausfahrt, die dauerte ja gut 2 Wochen, kostete jetzt 720.000 Euro ungefähr. Die wurden aufgebracht vom Leibniz-Institut für Meereswissenschaften zum Großteil und der Rest von anderen Partnerinstituten. Und dazu kommt dann nochmal, dass die Kosten für das Schiff, das sind ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro am Tag für Besatzung und sowas, für Betriebskosten. Und dieses Geld zahlt das Forschungsministerium.
Nun war die Reise für dich etwas ganz Besonderes. Wie ist das denn für die Wissenschaftler? Ist das Alltag oder ist das da auch was Spezielles?
Ja, man merkt es denen einfach an, dass es für die auch was Besonderes ist. Die sind so vom Wesen nach auch nicht so die typischen Bürohengste, sondern die wollen einfach raus. Die genießen das, an der frischen Luft zu sein. Und selbst die Besatzung, da ist es auch so, dass man denen das anmerkt, dass sie stolz drauf sind, an Bord eines Forschungsschiffs unterwegs zu sein. Hören wir mal, was der Kapitän Oliver Meyer dazu sagt.
Das Meer an der Seekarte ist weiß. Und ich denke mal, das Meer ist auch tatsächlich eine Realität, immer noch der große weiße Fleck in den Landkarten dieser Erde. Einfach, weil es unerforscht ist. Und teilweise die Bilder, die wir sehen, auch auf dieser Reise, wir sind wahrscheinlich die Ersten, die diesen Meeresboden so sehen. Das ist im Prinzip quasi vergleichbar mit der Mondlandung, was wir hier machen.
21 Wissenschaftler waren da auf engstem Raum auf dem Forschungsschiff die ganze Zeit an Bord und alle haben in ihrem speziellen Feld auf Erkenntnisse gehofft. Du hast eben schon von dem reglementierten Tagesablauf gesprochen. Wie sind denn da und wie funktionieren da die Arbeitsabläufe auf dem Schiff?
Ja, im Idealfall ist es so, dass 24 Stunden am Tag gearbeitet wird. Dafür gibt es einen Arbeitsplan, der vom Fahrtleiter zusammengestellt wird, wenn das Wetter es zulässt. Und innerhalb dieser Zeit werden dann Geräte zu Wasser gelassen. Zwischendurch laufen die Analysen im Labor. Also da ist eigentlich ständig irgendwo etwas los. Ja, und wenn es möglich ist, dann wird, wie gesagt, auch geschaffen. Und wie intensiv das sein kann, das erklärt uns jetzt der Geologe Jens Greinert.
Einige Tage habe ich 24 Stunden am Tag gearbeitet oder auch mehr, dann halt in den nächsten Tag rein. Heute habe ich nicht so viel gearbeitet bisher, weil wir nur gedampft sind. Aber ich denke, im Schnitt kommst du locker auf 12, 16 Stunden. Eigentlich arbeitest du ja ständig, außer du gehst essen oder schläfst und den Rest der Zeit arbeitest du. Was ich auch gerade so toll finde auf dem Schiff. Man muss nicht einkaufen gehen, man hat die ganze Zeit zu arbeiten. Das ist schön.
Tja, also tatsächlich arbeiten rund um die Uhr. Aber noch längst nicht alles läuft auch so wie geplant. Du hast ja selbst auch miterlebt, wie die Forscher teilweise derbe Rückschläge hinnehmen mussten.
Ja, die richtig dann ins Schwitzen gerieten und auch wirklich am Boden zerstört waren. Zum Beispiel ist da ein teures elektromagnetisches Messgerät verschwunden am Meeresgrund. Das ist einfach hängen geblieben und dann ist ein 670 Meter langer Schwanz, ein Kabelschwanz mit Sendern und Empfängern, der ist abgerissen beim Versuch, dieses Teil zu bergen. Und da steckt da richtig Geld drin, Herzblut. Also es kostet etwa 250.000 Euro, dieses Gerät, und unzählige Arbeitsstunden. Und hören wir, was Katrin Schwalenberg, die Leiterin dieses Projekts, Geophysikerin der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, anschließend sagte.
Das ist ziemlich bitter. Das ist ganz schön enttäuschend. Das war jetzt aber auch ein Wettlauf mit der Zeit. Wir müssen halt weitermachen. Wir können jetzt nicht ewig hier bleiben. Also wir waren hier direkt drüber. Auf Dauer hätten wir es auf jeden Fall hochgekriegt, ne?
Tja, am Ende gab es dann doch ein Happy End, denn Katrin, sie blieb noch in Neuseeland, überredete befreundete Wissenschaftler nochmal rauszufahren, das Gleiche nochmal zu versuchen, dieses Gerät zu bergen, und im 9. Anlauf hat es dann geklappt und das teure Gerät und alle Daten sind jetzt in Sicherheit und können ausgewertet werden.
Also nochmal Glück gehabt. Wie ist denn die Bilanz der Fahrt ausgefallen? War es ein Erfolg oder gibt es schon neue Erkenntnisse? Die Auswertungen laufen ja bestimmt noch einige Zeit länger.
Ja, das ist halt das Problem. Es wird da zwar täglich geforscht, es werden Proben gezogen, aber bis man dann wirklich was erfährt, das dauert eine ganze Weile, bis zu 2 Jahren, ehe man sagen kann, das Ganze war überhaupt ein Erfolg. Aber es gab auch so erste Erkenntnisse und da hören wir nochmal Jens Greinert, den Geologen.
Wir haben erstmal jetzt eine Stelle gefunden, wo wir mehrfach Methanhydrat bergen konnten. Das wussten wir vorher nicht so richtig. Vorher waren das hier vor Neuseeland mehr oder weniger zufällige Funde. Wir wissen, dass da auch nicht nur Methan drin ist, sondern auch Ethan und Propan, aber in sehr geringen Konzentrationen. Und das ist bisher mehr oder weniger alles. Es kommt als kleine, als dünne Lagen im Sediment vor, nicht als massive Gashydrate wie an anderen Stellen der Welt. Und da wir das eben wiederholt finden konnten, ist das schon eine gute Erkenntnis.
Ja, und das Ganze klingt natürlich jetzt sehr wissenschaftlich und sehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen abgesetzt. Aber wenn man in die Augen dieser Forscher geschaut hat während dieser 2,5 Wochen, da habe ich einfach immer diesen Abenteurer auch entdeckt. Also die waren mit 100% bei der Sache und das war etwas, das mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, das hört man auch heraus. Vielen Dank, dass du darüber erzählt hast hier bei uns im Studio. Und wenn Sie mehr erfahren wollen über die Forschungsfahrt der Sonne und vor allem auch die Erlebnisse von Stefan Nestler an Bord, dann können Sie das im Internet tun. Unter der Adresse futurenow.dw-world.de kann man ganz genau nachlesen, was Stefan Nestler an Bord des Forschungsschiffs Sonne erlebt hat. Und wir bleiben unter Wasser. Seeigel kennen die meisten von uns nur aus dem Zoo oder vom Strandurlaub. Entweder, weil man gerade an einem vorbeigeschnorchelt ist oder im ungünstigeren Fall, weil man aus Versehen auf eines der stacheligen Tiere draufgetreten ist. Die Füßchen übrigens, mit denen sich die Seeigel unter Wasser an die Felsen klammern, dienen den Tieren nicht nur zum Festhalten, sondern sie können mit ihren Füßen auch sehen.
Bis vor kurzem haben Forscher gerätselt, wo bei Seeigeln die Sinneszellen liegen, mit denen sie Licht erkennen können. Auch mit Elektronenmikroskopen war es bislang nicht geglückt, diese zu identifizieren. Doch jetzt gelang es Esther Ulrich Lüther, das Geheimnis zu lüften. Geholfen hat ihr dabei die Gentechnologie.
Was uns die Möglichkeit gegeben hat, jetzt diese Fotorezeptoren zu entdecken, ist, dass das Genom dieses purpurnen Seeigels 2006 sequenziert wurde.
Dadurch konnte die Evolutionsforscherin gezielt die Gensequenz der Zellen auswählen, nach denen sie gesucht hat.
In diesem Fall Information für: Ich bin ein Fotorezeptor, weil ich produziere ein bestimmtes Protein und stellt einen Antikörper her. Und dann nimmt man einfach Gewebeteile und dann inkubiert man die, also legt die in diese Antikörperlösung. Und kann hinterher mit einem, das ist so ein Fluoreszenzfarbstoff, den legt man da drauf und dann kommt das unter ein spezielles Mikroskop. Und da kann man eben sich sozusagen die Fluoreszenz angucken, da wo der Antikörper nachher gebunden hat. Da sehe ich nachher ein gelbes, grünes, blaues Leuchten.
Nachdem die Forscherin herausgefunden hatte, wo die Fotorezeptoren sind, konnte sie unter dem Elektronenmikroskop die Zellen auch erkennen. Früheren Forschern war dies nicht gelungen, weil die Zellstrukturen der Fotorezeptoren viel feiner waren als erwartet. Fündig wurde Ulrich Lüther letztlich in den Tausenden von Seeigelfüßchen, mit denen sich die Tiere an den Felsen festhalten.
Diese Füßchen sind auf der ganzen runden Körperoberfläche der Tiere verteilt Und in diesen Füßchen gibt es zwei Ansammlungen von Photorezeptoren. Und zwar einmal ganz außen, also am weitesten vom Tier entfernt, in dem Saugnapf des Füßchens. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die sitzt direkt am Skelett, also sehr nah am Körper des Tieres.
Daraus schließt die Biologin, dass die Sinneszellen auch zwei verschiedene Funktionen erfüllen. So sind die Zellen in der Nähe des Körpers dafür verantwortlich, dass Seeigel auch in bestimmte Richtungen sehen können.
Durch diese Ausbuchtung des Skelettes können die Tiere eine Abschattung erreichen, dieser Photorezeptoren. Und diese Abschattung ist die Voraussetzung, dass man ein direktionales Sehen ermöglicht. Also ich kann halt, wenn ich eine Photorezeptorzelle im freien Raum habe, kann die zwar sehen, Licht an, Licht aus, aber sie kann nicht sehen, woher das Licht kommt.
Um festzustellen, wie diese Abschattung funktioniert, bediente sich die Forscherin einer Mikrocomputertomographie. Diese funktioniert im Prinzip wie eine Röntgencomputertomographie für den Menschen, wie sie in der Medizin zum Einsatz kommt. Nur ist dort alles viel kleiner. Dadurch konnte die Forscherin ein weiteres Rätsel lösen.
Wie genau sieht denn diese Einbuchtung eigentlich aus, wo die Zellen liegen? Je kleiner der Öffnungswinkel, umso größer ist natürlich die Abschattung der Zellen, die in dieser Kuhle sozusagen drin liegen.
Und dieser Abschattungswinkel beträgt bei erwachsenen Tieren bis zu 272 Grad, fand die Forscherin heraus. Anders ist es hingegen bei Seeigel-Babys.
Wenn sie ganz jung sind, ist dieses Kalkskelett noch nicht vollständig. Und dann funktioniert das nicht. Also die Tiere sind nicht in der Lage zu differenzieren, woher das Licht kommt. So haben wir halt den Nachweis gebracht, dass tatsächlich diese basalen Zellen verantwortlich sind für diese sogenannte Phototaxis, also das heißt eine gerichtete Bewegung hinweg vom Licht.
Ein Seeigel hat gut 1500 solcher Füßchen. Weil es so viele sind, kann das Tier damit errechnen, aus welcher Richtung die Sonne kommt. Die Forscherin bezeichnet dies als Komplexaugeneffekt. Und all die Informationen werden durch ein leistungsfähiges Nervensystem zusammengeführt.
Es ist eigentlich vollgestopft mit Nerven. Und man hat sehr lange deswegen immer gedacht, dass das alles so diffus, mehr so auf Reflexbasis in so lokalen Bezirken der Haut abläuft. Und das zeichnet sich ab, dass dieses interne Nervensystem, dass das wirklich eine sehr hohe Rechenleistung hat. Also wenn man dort eben einzelne Teile abkappt, dann funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. Also da gibt es bestimmte Sektoren, wo die Füßchen dann einfach nicht mehr mitlaufen, weil das offensichtlich doch zentral sozusagen verrechnet wird.
Die Forscherin vermutet, dass das Tier dadurch sogar ein grobes Hell-Dunkel-Schema erkennen kann. Experimente anderer Forscherkollegen hätten das gezeigt.
In einem Tank wurde das getestet, wo man ihnen dunkle Scheiben angeboten hat und dort haben sie sich dann auf diese dunklen Scheiben zubewegt. Es ist zu vermuten, dass sie bis zu einem allerdings sehr niedrigen Grad tatsächlich hell-dunkel auflösen können. Aber das hat nichts mit Bildsehen wie bei Wirbeltieren oder so zu tun.
Sagt die Evolutionsforscherin Esther Ulrich-Lüther im Beitrag von Fabian Schmidt.
Damit Lebensmittel länger haltbar bleiben, sind sie meist in Kunststofffolien verpackt. Deren Herstellung ist aber teuer und aufwendig. Außerdem bleibt eine Menge Müll zurück. Eine neuartige Verpackung könnte dieses Problem nun lösen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus insgesamt 7 Ländern hat es geschafft, aus Molkeproteinen, die bei der Käseherstellung als Nebenprodukt anfallen, eine ökologische und leicht recycelbare Folie herzustellen. Aus dieser Folie kann man Verbundverpackungen machen. Der neue Molkeproteinfilm enthält natürliche antimikrobielle und antioxidative Wirkstoffe und ist in kurzer Zeit vollständig biologisch abbaubar. 14 Partner, darunter das Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising bei München, waren an der Entwicklung der neuartigen Verpackung beteiligt. Erste Vergleiche mit herkömmlichen Kunststoffverpackungen haben gezeigt, dass die auf Molkeproteinen basierenden Verpackungsschichten in ihrer Funktion genauso effizient wie konventionelle Verpackungen sind. Biogasanlagen gelten als ökologisch sinnvolle und umweltfreundliche Stromlieferanten. Allerdings liefern die Anlagen nicht nur sauberen Strom, sondern scheinen auch für die Ausbreitung einer für Wild- und Haustiere und den Menschen tödliche Krankheit verantwortlich zu sein, den chronischen Botulismus. Botulismus ist eine im Regelfall tödlich verlaufende Vergiftung. Der chronische Botulismus verläuft schleichend, teilweise über Jahre hinweg. Die Wissenschaftler nehmen an, dass beim Schnitt von Biomassepflanzen, zum Beispiel Mais oder Grünroggen, Jungwild und Gelege mitgehäckselt werden, die dann mit ins Gärsubstrat gelangen. Außerdem würden Schlachtabfälle und anderes Fleisch als Rohstoff eingesetzt. Bei 40 Grad Gärtemperatur bilden sich in den Biogasanlagen widerstandsfähige Botulinumsporen, die mit dem Gärschlamm als Dünger wieder in der Natur landen. Dort werden sie mit der Nahrung aufgenommen, gelangen in den Magen-Darm-Trakt von Nutz- und Wildtieren, verwandeln sich wieder in Bakterien, die dann das Gift produzieren.
Sollten Sie an weiteren Themen aus der Welt der Wissenschaft interessiert sein, dann schauen Sie doch mal auf unsere Internetseite. www.dw-world.de/wissenschaft lautet die Adresse. Oder Sie sehen sich das Wissenschaftsprojekt Future Now im Netz an. Auch hier nochmal die Adresse futurenow.dw-world.de. Das war's von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.